Ich hoffe, ihr seid ins Loben gekommen. Die Predigttextlesung war etwas länger, aber dafür in das Lob Gottes eingebunden. Letzte Woche haben wir Erntedank gefeiert und haben Gott unseren Dank gebracht. Ein reich gedeckter, schön dekorierter Erntedanktisch haben wir, wie vielleicht andere heute, online gesehen. Unsere Dankbarkeit ist ritualisierte Tradition. Gut so. Aber und doch liegt dem noch viel mehr zugrunde. Ich hoffe, die Sandmalerei zu Psalm 104 hat euch schon darauf gut eingestimmt. Heute möchte ich tiefer einsteigen in den Psalm. Es geht ums Loben, ums Staunen und Bewahren der Schöpfung. Lobe den Herrn, meine Seele. So ruft der Beter sich selbst auf. Mit allen Sinnen, mit dem ganzen Herzen, mit dem Verstand, mit seiner Seele, mit allem Gott zu loben. Er fordert seine Seele auf. Und dann steigt er sofort in ein überschäumendes Loblied auf Gottes Schöpfer, Gott den Schöpfer ein. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Oder anders übersetzt, du bist herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Der Psalmist redet nicht die Schöpfung an. Er richtet sich an Gott, den Schöpfer. Und dieser Gott, der Schöpfer, ist ein persönlicher Gott, den du angesprichst. Mein Gott, du bist sehr groß. Und danach immer wieder das Du. Der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel, der übrigens da hinten hängt, die ersten 7 Bilder, da lobt Gott, da schafft Gott die Schöpfung. Und jetzt lobt der Beter den Schöpfer. Er preist ihn überschwänglich für all das, was er schuf. Denn siehe, es war sehr gut. Mir fällt auf, dass es hier nicht heißt, wie schön hast du alles gemacht, sondern Gott ist in der Schönheit der Schöpfung gegenwärtig. Im Vers 2a sagt er, Licht ist dein Kleid, das du anhast. Im Hebräischen heißt das, Schönheit und Glanz hast du angezogen. Der Beter macht im Bild der Kleidung Gottes Herrlichkeit deutlich. Wahnsinn. Was wir persönlich anziehen, offenbart viel, wer wir sind. Meine Art der Kleidung bestimmt die Art der Begegnung mit dem anderen. Noch ehe irgendein Wort gesprochen ist, kommuniziere ich. Das ist wie der erste Satz in einem Gespräch. Mit dem Beter des Psalms 104 nehme ich die Schöpfung als Kleid Gottes wahr. Das heißt für mich zweierlei. Erstens, die große Distanz zwischen mir kleinen Menschen und dem herrlichen Gott wird mir richtig bewusst. Was bin ich Mensch, dass du Gott an mich denkst? Und zweitens, gleichzeitig sehe ich in der Schöpfung eine wahnsinnige Einladung Gottes an mich, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Das haben wir im Lob etwas getan. Ich nehme nämlich diese Einladung zum Gespräch an, wenn ich Gott lobe. Ich bin angeregt, immer mehr und immer wieder neu wahrzunehmen, wie viel Güte und Schönheit mich täglich umgibt. Ernesto Kardinal stellt fest, alle Geschöpfe sind ein Gruß der Liebe Gottes an uns. Alle Geschöpfe sind ein Gruß der Liebe Gottes an uns. Sie reden zu mir von der Liebe Gottes. Und wie betet der Psalmist konkret? Er entdeckt staunend die Schöpfung. Er beginnt mit gewaltigen Wahrnehmungen. Den Himmel hast du gemacht. Du bereitest ihn wie ein Zelt. Das altorientalische Weltbild stellt sich dieses Zelt wie eine Käseglocke über die Erde vor. Nichts kann passieren. Gott schützt. Und er beschreibt danach das unendlich weite Weltall und vielerlei Schöpfung im Zeitraffer. Er stellt staunend fest, wie vielfältig, wie unerschöpflich, vielgestaltig Gottes Werke sind. Und nach dem Großen schaut er aufs Kleine. aber nicht weniger wunderbaren Geschöpfe. Die alltäglichen Dinge wie Nahrung, Öl, Wein, sie sind zu genießen. Immer wieder folgen Sätze in diesem Loblied, die die Güte Gottes und die Schönheit seiner Schöpfung beschreiben. Gott, der Schöpfer, ist gegenwärtig. Er zeigt sich uns und lädt uns ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Welch Überfluss, im Großen wie im Kleinen. Wir müssen das nur neu entdecken, wie am Anfang mit der Schöpfungslupe. Einige sind da intensiv rumgelaufen und haben das Kleine mal im Blick genommen. Ich habe dieses Jahr entdeckend gestaunt im Garten über unheimlich viele Insekten. Leider gehen die kleinen Videoclips nicht. Oben links seht ihr einen Rosenkäfer, der glitzert, irre. Und mit einer ganz ruhigen Art sammelte er den Pollen ab vom kanadischen Flieger. Gleich daneben war eine Hummel. Total bepackt mit dem Pollen an den Beinen. Sieht man auf dem Bild vielleicht nicht so ganz. Doch, da sieht man's. Und mit einem Affenzahn raste sie weg, so nach dem Motto, ich muss alles einsammeln, bevor der Tag zu Ende ist. Dann fiel mir auch das erste Mal richtig, ach so, die Vögel zwitschern noch, den Ton haben wir aber das Bild nicht. Und dann fiel mir richtig doll das Taubenschwänzchen auf. Ist ein Schmetterling, der so fliegt wie ein kleiner Kolibri und einen irrenlangen Rüssel hat. Erstaunlich. Ich habe noch viel mehr entdeckt in diesem Jahr. Ich bin richtig auf Insektensuche gegangen und bin begeistert von der Vielfalt. Das sind die kleinen Dinge, die ich durch die Schöpfungslupe auch entdecken kann. Die Hauptsätze des Psalmlobs drücken ein riesiges Erstaunen aus. Und der Beter entdeckt viel und bereitet vor uns so ein Netz von Wundern aus. Wie viele Wunder sind nötig auf dieser Erde, dass ich überhaupt atmen und leben kann? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Im Staunen muss ich mich doch einfach äußern, denn alle Wunder haben ihren Ursprung in Gott. Und deshalb muss ich einfach im Gegenüber zu Gott meine Freude wie der Psalmbeter direkt mit einem Du Gott ausdrücken. Das mache ich, wenn ich Blumendienst habe. Ihr werdet lachen. Ich gehe durch den Garten und lobe Gott über die Vielfalt im Garten und suche dann ein paar Sachen aus, die ich dann hier hinstelle. Das ist mein singendes Lob mancher Samstagvormittag. Und dann staune ich über den Psalmbeter. Wer genau liest, dem fällt auf, dass er die Zusammenhänge innerhalb der Schöpfung, wie alles zusammenhängt, wahrnimmt und erkennt. Erstaunt über das, was wir heute wissenschaftlich analysiert haben als das ökologische System oder ökologische Systeme. Alles hängt miteinander zusammen. Und das eine hat Auswirkungen auf das andere und das hat wieder Auswirkungen auf alles. Da erinnerte ich mich bei der Vorbereitung an meinen Religionsunterricht in der Kieler Gemeinde. Was habe ich geschimpft über die Hausaufgaben des Pastors bis zur nächsten Woche? Schreibt einen Besinnungsaufsatz über Gottes gute Schöpfung. Ach ja, was mache ich da? Ich hatte gerade eine Kirsche gegessen, schrieb ich mutig hin, der Kirschbaum, das war meine Überschrift. Und ich hatte keine Lust. Und dann fing ich an nachzudenken, wie diese Kirsche überhaupt auf meinen Tisch gekommen ist. Und ich wurde staunend und immer begeisterter, schrieb ich mehrere Seiten voll und die habe ich immer noch. So hat mich das beeindruckt, wie ich in diesem Besinnungsaufsatz zum Staunen und Loben gekommen bin. Es wurde ein Lobtext. Die Zusammenhänge zwischen Wachsen, Gedeihen, Ernten und wieder neu werden wurden mir richtig bewusst als Teenager. Und als geborene Vogel gefiel mir die Rolle der Vögel natürlich unheimlich gut in diesem Zusammenhang, dass sie die Kirschkerne verbreiten und somit weitere Bäume. Ich erkannte selber staunend an einem einzigen Beispiel die Zusammenhänge in der Natur. Das macht der Psalmist im Lob ganz besonders deutlich. Und dann habe ich auch große Sorgen, ob wir überhaupt Gottes gute Schöpfung wahrnehmen heutzutage noch. Sind wir nicht abgestumpft, blind, taub und ohne Geschmack für Gottes Güte geworden? Für seine Ordnung innerhalb der Schöpfung? Ich nehme wahr, immer weniger Kinder spielen täglich draußen im Freien in der Natur. Sie kennen und erkennen weder Tiere noch Pflanzen, wenn man sie fragt. Die Zusammenhänge des Computerspiels stehen ihnen vor Augen. Die Bedeutung eines gesunden Ökosystems ist ihnen dagegen fremd. Bis hin zu einer entfremdeten Natur im Leben einer virtuellen Welt. Welche Verantwortung tragen wir dafür? Wie kann ich eine neue Erfahrungsgrundlage den Kindern geben oder anbieten? Mit Zeit in der Natur, mit Sammeln von Erfahrungen, mit Elementen von Erde, Luft, Wasser, Feuer, Wärme, Licht, Kälte, Wind, Regen, Bodenbeschaffenheiten, Lichtverhältnissen, Tier- und Pflanzenarten. Wahnsinn. Und ich werde nie den Naturstaunspaziergang mit der Schöpfungslupe vergessen, den ich mit einem Schüler in einer 5. Klasse unternommen habe. Jubelnd haben sie vieles entdeckt. Ey, Frau Hoffmann, haben Sie schon gewusst, die Ameise hat 6 Beine und 2 Fühler? Und schauen Sie doch mal, wie tief die Rinde vom Baum ist. Sofort standen 6 Kinder mit der Schöpfungsblume am Baum. Und das bunte Laub ist wunderschön. Haben Sie eigentlich schon mal gesehen, dass das einzelne Blatt so komische Adern hat? Eigene Erfahrungen werden zur Grundlage dafür, Gottes Schöpfung staunend wahrzunehmen. Und wenn ihr nachher Zeit habt, ich selber bin völlig geflasht gewesen, als ich für Regenwetter die Schöpfung in Farben vorbereitet habe. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Die Schöpfung in Rot, die Schöpfung in Gelb. Boah, und die Schöpfung in Blau. Was war ich geschockt, dass es blaue Frösche gibt. Kommt ins Staunen über die Schöpfung. Denn dadurch entsteht Freude und diese Freude führt zum Loben des Schöpfers. Und dann fällt es total leicht, Gott Danke zu sagen und ihn zu loben. Und das Loben findet immer wieder neue Themen, weil ich immer wieder neue Entdeckungen mache. Ganz individuelle. Das Loben ist keine Pflichtübung, sondern das Anleiten zum Staunen, das ist unsere Pflichtübung. Der Rest kommt automatisch. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist und seid dankbar und froh über seine Werke, die er geschaffen hat. Genießt Gottes Schöpfung. Das ist die unterstützende Aufforderung gewesen. Gott setzt aber auch Grenzen, ordnende Grenzen innerhalb der Schöpfung. Im Psalm 104, Vers 19 steht, du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu gestalten. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Diese Grenzen, Tag und Nacht, Jahreszeiten mit Saat und Ernte, sind zum Wohl der Schöpfung gedacht. Und dann fällt es auch leichter, wenn ich das denke, den kalten Winter auszuhalten. Der ist zum Wohl der Schöpfung gehabt, zum Luftholen. Und in meinem Garten hilft er vielleicht auch ungebremsten Insektenvermehrung. Und der Sabbat ist auch ein Schöpfungswerk. Es ist eine Grenze, es setzt unserer Arbeit Grenzen. Wie gut, dass Gott auch Grenzen setzt. Und im Psalm 104, die Verse 4 bis 9, wird in Vers 9 ganz deutlich gesagt vom Psalmisten, du hast eine Grenze gesetzt. Darüber kommen sie, die Wasserfluten, nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Gott setzt den Schattenseiten des Wassers Grenzen. Und der Psalmbeter ist sich sehr wohl bewusst, dass es anders sein könnte. Er vertraut aber auf Gottes gute Ordnung. Und wir, machen wir heutzutage die Erfahrung durch den Klimawandel, dass Gottes gute Ordnung noch funktioniert? Seine Schöpfung bedroht oder gar zerstört? Wir überschreiten diese Grenzen, nicht Gott. Wir achten nicht Gottes Grenzen. Wir nehmen den Auftrag zur Bewahrung nicht wahr oder nicht ernst. Unsere Ausbeutung der Schöpfung für vermeintlich eigene Interessen lassen uns den Auftrag vergessen, zur Seite schieben. Wer die Schönheit und Güte der Schöpfung begreift, wird sensibel für unsere zerstörerische Gewalt. Anleitung zum Staunen ist für mich essentiell für die Bewahrung der Schöpfung. Wenn ein Kind nicht staunen kann über die Schönheit der Natur, sieht es auch gar keinen Sinn darin, es zu bewahren. Und in dem Zusammenhang wird auch gerne ganz am Ende des Psalms Vers 35a überlesen. Der Psalmist drückt es deutlich aus im Gegenüber zu Gott. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Ist das sein Wunsch, seine Hoffnung auf eine heile, neue Welt, auf ein Paradies auf Erden? Fordert er Gott zum Handeln auf? Kann ich das mitbeten? Wenn wir über die politischen Entscheidungen zum Umweltschutz klagen, können wir uns selber nicht ausklammern. Wenn ich über die Folgen der Umweltzerstörung jammere, bin ich doch mit im Boot. Auch ich bin eine Sünderin, so eine, die die Bedrohung der Schöpfung mitträgt. Und ich weiß ganz genau, Gottes Schöpfung kann ohne mich auskommen, aber ich nicht ohne sie. Daraus schließe ich, dass die Schöpfung uns nicht nur zum Loben gegeben ist. Wir sollen sie bebauen und bewahren. Gottes Schöpfungsgabe ist eine Aufgabe für uns. Für die Schöpfung zu sorgen, das ist ein Menschheitsauftrag. Und das ist ganz eindeutig in der Bibel im 1. Mose 2, 15. Eine Herausforderung an uns Christen, nachhaltig zu leben. Fühlen wir uns da nicht oft überfordert? Zu groß erscheinen die Missstände und zu klein unsere Möglichkeiten. Umso entscheidender ist es doch, betend und handelnd anzugehen, was uns möglich ist. Das ist ein Thema für unsere Fürbitte und für unser Tun. Es geht um unsere Beziehung zu anderen Geschöpfen und damit zum Schöpfer. Der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaldo sagt, alles, was ich tue, geschieht aus meiner christlichen Überzeugung heraus, dass wir unsere Mitmenschen lieben und dass wir Gottes Schöpfung bewahren sollen. Menschen beizubringen, was sie tun können, um auf Gottes Schöpfung aufzupassen, ist eine wunderbare Art, Nächstenliebe zu zeigen. Wahnsinn, ne? Dieser Gedankengang, den er hat, hat mich völlig umgehauen. Menschen beizubringen, was sie tun können, auf Gottes Schöpfung aufzupassen, ist eine wunderbare Art, Nächstenliebe zu zeigen. Das bedeutet, dass wir nachhaltig leben, so gut es geht. Das geht über reinen Klimaschutz hinaus. Es meint auch soziale Gerechtigkeit, verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, um unsere Umwelt und die Lebensgrundlagen zu schützen. Was das praktisch bedeutet für unseren Verbrauch und Konsum, ist klar. Weniger ist mehr. Wer braucht 2 Waschmaschinen? Wirtschaftswachstum. Brauchen wir wirklich die neueste Mode? Kaufen wir saisonal und regional ein oder müssen wir im Winter Erdbeeren essen? Lauter Fragen, die ihr selber bewegt, da brauche ich euch jetzt keinen Vortrag zu halten. Ich habe unendlich viele Beispiele, die findet ihr selber aber auch. Ich habe im Urlaub von Dirk Sager das Buch Amos Buch Heute lesen gelesen. Und er schreibt auf Seite 25, trotz gravierender Veränderungsprozesse neigen die meisten Menschen erfahrungsgemäß damals wie heute eher zu Trägheit. Trägheit im Sinne von Nichthandeln oder unterlassen. Das war die Ohrfeige für euch und für mich. Ich weiß, wir fühlen uns ohnmächtig angesichts der Klimakrise. Doch wir Christen sind von Gott beauftragt, die Schöpfung zu bewahren. Verschließen wir uns Augen nicht. Und dann freue ich mich über den Psalmbeter in 104. Er macht uns nämlich eins deutlich. Die lähmenden Sorge sind zu überwinden. Beim Loben geht es nicht darum, das Leiden zur Seite zu schieben oder zu ignorieren, die dunklen Schatten abzuschütteln. Wer die Güte und Schönheit Gottes in der Schöpfung wahrnimmt, wird sensibilisiert für die Missachtung und Zerstörung. Und der Psalmist staunt und lobt in diesem Zusammenhang, dass er sich sicher sein kann. Gott hat das Erdreich gegründet auf festem Boden, dass es immer und ewiglich bleibt. Psalm 104, Vers 5. Welch ein Glück, dass unser großer Gott uns zerstörerischen Menschen die Schöpfung nicht überlässt. Wir haben die Zusage, wie die Menschen in der Sintflutgeschichte, dass der Schöpfer weiterwirkt, dass er schafft und erhält. Im Vertrauen auf Gott, den Schöpfer, möchte ich aktiv werden, mutig sein, meinen noch so kleinen Beitrag zur Schöpfung leisten. Und da fiel natürlich gerade diese Woche im Fernsehen eine tolle Nachricht mir auf. Mal eine gute Nachricht in den Nachrichten. Die grüne Meeresschildkröte ist nicht mehr vom Aussterben bedroht. Wie kommt's? Menschen haben gestaunt über die Schildkröte, gemerkt, wie wichtig sie ist für das Ökosystem und haben sich entschieden, Eiergelege auszugraben, höher am Strand wieder einzugraben und mit Sandsäcken vor den Wellen zu schützen. Sie geben Chancen des Überlebens. Sie greifen ein. Und Gott greift auch ein, indem er den Schildkröten sagt, dass sie wegen der steigenden Temperaturen im Sommer lieber im Frühjahr ihre Eier ablegen sollen und nicht im Sommer. Gott sei gepriesen. Und so kommt der Psalmist am Ende des Psalmes wieder zum Loben zurück. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke und er schaut die Erde an und wir können unseren Beitrag leisten. Wie gut ist das? Wie gut ist wieder mit der Aufforderung zu enden an mich selber? Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Denn im Loben vollzieht sich meine Gotteserfahrung. Im Loben vollzieht sich meine Gotteserfahrung. Im Loben erweitert sich meine Wahrnehmung. Ich als geliebtes Geschöpf Gottes bin Teil der Schöpfung und ich kann den schwer fassbaren Gott stückchenweise begreifen und ehren. Ich fasse zusammen. Nur aufgrund von unserer Natur Eindrücken gibt es eine emotionale Basis der Achtsamkeit, der Wertschätzung und des persönlichen Einsatzes gegenüber der Kostbarkeiten von Gottes Schöpfung. Wir sollten eine schöpfungsgemäße Lebenshaltung einüben. Eine Lebenshaltung der staunenden Bewunderung und Ehrfurcht gegenüber der Schöpfung. Eine Lebenshaltung der Dankbarkeit, der Behutsamkeit und Demut als Ebenbild Gottes in achtsamer Verantwortung gut aufgehoben die Verantwortung tragen und eine Lebenseinstellung am Leben Freude zu haben und des bewussten Genießens. Darauf kann ich jetzt nicht mehr eingehen, aber ich denke mir, das wird deutlich. Ich kann gießen die Schöpfung. Vielleicht möchtet ihr nicht nur in der kommenden Woche über einen Staunspaziergang diese Haltung einüben. Möge uns das dankbare Wahrnehmen und Staunen motivieren, verantwortlich mit der Schöpfung umzugehen. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Ich habe mir überlegt, dass es schön wäre, auf diese Predigt singend zu antworten. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Die Strophe 4 ist eine bewusste Überleitung zum Abendmahl.